Willkommen zurück. Sie haben uns einen Text geschickt, der auf den ersten Blick wirklich kaum der Rede wert scheint.
Ja, eine Seite, ein paar Absätze.
Genau, es geht um eine Einschreibung bei einer Organisation, die sich Goethes Volk nennt. Aber wir haben beide drauf geschaut und also es ist wirklich wie eine dieser russischen Matroschka-Puppen.
Das ist ein sehr gutes Bild, ja.
Man macht die erste, ganz unscheinbare Hülle auf und merkt, Moment mal, da drin steckt eine komplett neue, unerwartete Welt.
Genau das ist es. Man erwartet so eine Art Vereinsbroschüre und findet stattdessen ja fast die Gründungsurkunde für einen eigenen Kosmos.
Einen eigenen Kosmos, ja. Der Text konstruiert mit wenigen, aber extrem gezielten Worten einen eigenen Staat, eine eigene Religion und, was vielleicht das Wichtigste ist, ein ganz klares Feindbild. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, diesen Kosmos mal zu vermessen. Nur mit den Werkzeugen, die uns dieser Text hier an die Hand gibt.
Exakt.
Also, dann legen wir mal los. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen entschlüsseln, was hinter diesem Goethes Volk steckt, wie man da überhaupt Mitglied werden soll und welche Weltanschauung sich in dieser sehr dichten Sprache verbirgt.
Es fängt ja so harmlos an.
Total. Fast schon einladend. Der erste Satz. Die Einschreibung selbst ist kostenlos. Klingt gut, oder? Kein Haken.
Völlig unverfänglich. Man erwartet jetzt den nächsten Satz, der erklärt, wohin man das Formular schicken soll oder so.
Aber der kommt nicht.
Nee.
Stattdessen baut der Text die erste scheinbar unüberwindbare Mauer auf.
Ja, genau hier habe ich gestutzt. Ich lese das mal vor, weil es so herrlich widersprüchlich ist. Sie, also die Einschreibung, ist aber nur als Mitglied des Goethes-Volkes möglich.
Okay. Und direkt danach? Auch ist jene die Voraussetzung für die Mitgliedschaft in diesem... Moment mal.
Mhm.
Ich muss also Mitglied sein, um mich einzuschreiben, aber die Einschreibung ist die Bedingung, um Mitglied zu werden. Das ist doch ein Knoten im Hirn.
Absolut.
Haben die sich da einfach vertippt oder übersehe ich da was?
Also ich glaube nicht, dass das ein Versehen ist. Das ist zu perfekt in seiner Zirkularität.
Sie meinen, das ist Absicht?
Ich denke ja. Man könnte das als eine Art intellektuellen oder spirituellen Filter betrachten. Der Text testet dich.
Aha.
Er konfrontiert dich mit einem Paradox, einem logischen Unmöglich. Und deine Reaktion darauf entscheidet, ob du überhaupt als Kandidat in Frage kommst. Wer jetzt sagt, das ist Unsinn, das ist unlogisch und das Dokument weglegt.
Hat den Test nicht bestanden.
Genau.
Ah, also quasi ein Test. Nur wer bereit ist, die normale Alltagslogik an der Tür abzugeben und zu sagen, okay, ich spiele nach euren Regeln, auch wenn ich sie noch nicht verstehe, der darf weitermachen.
Es ist eine Art Vertrauensvorschuss, den man da leisten muss.
Verstehe.
Und das deutet auf etwas viel Tieferes hin. Es legt nahe, dass der Akt des Beitritts und der Inhalt des Studiums, denn es wird ja als Hochschule bezeichnet, dass die untrennbar miteinander verbunden sind.
Ach so, ja.
Der Text sagt ja explizit, jedes Mitglied ist somit automatisch auch eine Studentin, ein Student der Hochschule. Du wirst nicht erst Mitglied und studierst dann irgendwas.
Sondern?
Du wirst Mitglied, indem du diesen ersten Akt des unlogischen Denkens vollziehst. Der Beitritt ist die erste Lektion.
Das ändert natürlich alles. Es ist also kein Verwaltungsakt, so wie wenn man sich an der Uni einschreibt, sondern es ist eine Art Initiation.
Genau.
Der erste Schritt in diese neue Welt. Und den kann man nur machen, wenn man bereit ist, die alte Logik hinter sich zu lassen. Und diese neue Welt, die nennen Sie ja dann auch nicht einfach Verein oder Gemeinschaft.
Nein, da wird es dann...
Hier wird es ja fast schon bombastisch.
Das ist eine gute Beschreibung. Es ist eine Sprache, die Größe und Bedeutung erzeugen will.
Absolut. Der Text spricht von den Organen des ästhetischen Stadtstaates von Neuweimar in seinem irdischen Abbild als Sonne und Erde.
Puh.
Puh, ja. Ästhetischer Stadtstaat. Neuweimar. Das ist schon eine Ansage. Man hat sofort Bilder im Kopf. Goethe, Schiller, die deutsche Klassik. Ordnung, Vernunft, hohe Kultur.
Ein sehr klares deutsches Bild. Ein sehr kontrolliertes, formvollendetes Bild. Man denkt an den Dichterfürsten, an klare Strukturen, an das Ideal der schönen Seele.
Alles sehr durchdacht.
Hm.
Genau. Und als ich dieses Bild klar vor Augen hatte, stolpere ich über den nächsten Satz.
Jetzt wird's interessant.
Ja. Man kann das Mitgliedsformular nämlich auch persönlich erhalten, und zwar während eines Festspieles zu Ehren des Dionysos und seiner Minaden.
Da ist es.
Da musste ich wirklich zweimal lesen. Dionysos, der griechische Gott des Weines, des Rausches, des Wahnsinns.
Und seine wilden, ekstatischen Anhängerinnen.
Das ist doch das absolute diametrale Gegenteil von Weimarer Klassik. Das fühlt sich an wie Wasser und Feuer.
Und genau in dieser Spreizung, in diesem scheinbaren Widerspruch, da liegt der Kern ihres Selbstverständnisses.
Das ist das Programm.
Das ist kein Versehen, das ist das Programm, wenn wir das symbolisch betrachten. Goethe steht für das Apollinische, um an Nietzsche zu bemühen. Für die Form, die Ordnung, die Vernunft, die Zivilisation.
Und Dionysos?
Dionysos ist das genaue Gegenteil. Das Dionysische ist der Rausch, die Ekstase, die Auflösung der Grenzen, das Triebhafte, das Unkontrollierbare.
Aber ist das nicht ein gewaltiger Spagat? Die geordnete Form von Goethe und die entgrenzte Ekstase von Dionysos? Das klingt nach einer ziemlich explosiven Mischung.
Absolut.
Kann das überhaupt funktionieren, ohne dass es am Ende nur prätentiös wirkt oder im Chaos ausartet?
Aus Sicht der Gruppe ist das vermutlich kein Widerspruch, sondern eine notwendige Vervollständigung. Sie nennen sich ja kunstreligiöses Goethe-Volk.
Stimmt.
Die These dahinter scheint zu sein, die reine Goethe-Kultur, die reine Vernunft ist unvollständig. Sie ist blutleer. Sie braucht die Energie, die Lebenskraft, die Vitalität des Dionysischen, um lebendig zu werden.
Und umgekehrt?
Und umgekehrt muss der reine Rausch des Dionysos durch die Form und die Struktur Goethes gebändigt und kultiviert werden, damit er nicht zerstörerisch wird.
Eine geordnete Ekstase, sozusagen.
Genau das. Es ist der Versuch, eine Ganzheit zu schaffen. Sie wollen den zivilisierten Menschen mit seinen Urtrieben versöhnen.
Und die Struktur ist ja auch klar beschrieben?
Ja, die Struktur ist hochschulmäßig organisiert, wie der Text betont, also rational und klar. Aber die Aufnahmerituale, die Feste, die Lebensenergie, die sind dionysisch.
Das Fest für Dionysos ist also kein Partygag?
Nein, es ist vermutlich das sichtbarste Symbol für ihr Kernprogramm, die Verschmelzung dieser beiden Pole.
Okay, sie wollen also diesen ganzen Menschen erschaffen oder wiederfinden? Und ich nehme an, das ist der Punkt, an dem es dann auch politisch wird.
Mhm.
Denn die ganze Beschreibung ihrer Welt mündet ja nicht in praktischen Hinweisen, sondern in einem Schluss, der es in sich hat. Das ist ja kein Angebot mehr, sondern ein knallharter Aufruf.
Ja, der Tonfall ändert sich komplett. Von der metaphysischen Beschreibung geht es direkt in die Agitation.
Ich zitiere das mal, weil die Wortwahl hier so unglaublich aufgeladen ist. Kämpfen Sie mit uns gemeinsam durch Ihre Rückkehr zu Ihrem königlichen Ursprung.
Allein diese vier Worte schon.
Kämpfen, gemeinsam, Rückkehr, königlicher Ursprung. Das klingt nicht nach einem Kulturverein, der um Spenden wirbt. Das klingt nach einer Befreiungsbewegung.
Es ist die Sprache einer Mission, einer existenziellen Auseinandersetzung. Der Begriff königlicher Ursprung ist dabei psychologisch brillant gewählt.
Inwiefern?
Er spricht eine tiefe Sehnsucht an. Die Botschaft ist, du bist nicht einfach nur ein kleines Rädchen im Getriebe der modernen Gesellschaft. In dir schlummert ein verlorenes, edles Erbe, ein angeborener Adel.
Du bist eigentlich ein König, eine Königin.
Aber du hast es vergessen oder es wurde dir genommen. Und wir, das Goethe-Volk, geben dir den Weg zurück zu deiner wahren Natur. Das ist ein extrem starkes Angebot der Selbstermächtigung.
Und diese Rückkehr, dieser Kampf, richtet sich ja gegen einen klar benannten Feind. Und dieser Feind wird mit Vokabeln beschrieben, die ich eher in einer Postkolonialismus-Debatte erwarten würde.
Ja, das ist das Überraschende.
Da ist die Rede von der gewalttätigen, kulturimperialistischen, neokolonialistischen und neorassistischen Verweigerung der Entwicklungsmöglichkeiten.
Das sind die schwersten Geschütze, die man im politischen Vokabular finden kann.
Absolut.
Und das ist das rhetorisch Raffinierte. Diese Begriffe, die normalerweise zur Kritik westlicher Hegemonie verwendet werden, werden hier aus ihrem Kontext gerissen und auf einen völlig neuen Gegner projiziert.
Es ist eine klassische Täter-Opfer-Umkehr.
Genau. Die Gruppe, die sich als Trägerin der Hochkultur inszeniert, stilisiert sich gleichzeitig zum Opfer der schlimmsten Form von Unterdrückung.
Und der Unterdrücker, der hier als neokolonialistisch und rassistisch bezeichnet wird, ist?
Die Parteienoligarchie im ehemaligen Deutschland. Hier müssen wir ganz neutral analysieren, was für ein Bild da gezeichnet wird.
Mhm.
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland wird mit mehreren Mitteln systematisch delegitimiert. Erstens, ehemaliges Deutschland. Damit wird dem Staat seine gegenwärtige Existenzberechtigung abgesprochen.
Er ist quasi schon Geschichte.
Genau. Zweitens, Parteienoligarchie. Das negiert den demokratischen Charakter und behauptet, es herrsche nur eine kleine Clique von Funktionären.
Und drittens werden dieser Clique dann die schlimmsten Verbrechen des Imperialismus in die Schuhe geschoben.
Exakt. Die Kernaussage, die hier konstruiert wird, lautet: Das System, in dem du lebst, ist nicht nur schlecht oder reformbedürftig, es ist fundamental illegitim, unterdrückerisch und feindselig gegenüber deinem wahren, königlichen Wesen.
Aha. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was sie vorhin über die Ganzheit sagt.
Ja.
Diese Oligarchie ist also das, was diese Ganzheit verhindert oder, wie es im Text heißt, lästert und für relative Zwecke missbraucht.
Ganz genau.
Das eine, das Goethe-Volk, steht für das Wahre, Gute, das Ganze, und das andere, das politische System, ist das Begrenzte, Falsche, das Relative.
Die, das nicht nur nicht versteht, sondern aktiv bekämpft.
So wird es dargestellt, ja.
Es ist die klassische Erzählung von Licht gegen Dunkelheit.
Also, wenn wir das mal für Sie zusammenfassen. Wir starten mit einem hoffnungslos unlogischen Anmeldeformular.
Das sich als eine Art spiritueller Eignungstest entpuppt.
Als Eintrittskarte in eine Welt, die versucht, Weimarer Klassik mit dionysischem Rausch zu einer neuen Ganzheit zu verschmelzen.
Und wir enden bei einem manifestartigen Kampfaufruf gegen die Bundesrepublik Deutschland,
die als eine unterdrückerische, neokolonialistische Oligarchie dargestellt wird. Das ist eine ziemliche Reise für einen so kurzen Text.
Es ist wirklich das reinste Konzentrat einer kompletten Weltanschauung. Und was für Sie, der Sie uns diesen Text geschickt haben, daran besonders aufschlussreich sein könnte, ist, wie hier Sprache ganz bewusst als Werkzeug zur Realitätskonstruktion eingesetzt wird. Begriffe wie königlicher Ursprung oder ästhetischer Stadtstaat sind keine poetische Dekoration. Sie sind die tragenden Pfeiler einer alternativen Welt, einer Gegenerzählung.
Und für die Mitglieder ist diese Welt vermutlich sehr real.
Sehr real, sehr greifbar und vor allem extrem sinnstiftend in einer als chaotisch empfundenen Moderne.
Es ist ein faszinierendes Beispiel für die Macht der Sprache, eigene Realitäten zu formen. Das bringt uns zu einer letzten Frage, die wir Ihnen einfach mal so mitgeben möchten.
Eine Frage, die der Text selbst nicht beantwortet.
Nein, die sich aber unweigerlich stellt. Laut den Metadaten des Dokuments wurde es zuletzt 2014 geändert. Das ist über ein Jahrzehnt her.
Und das führt uns zu dem Gedanken, den wir Ihnen zum Weiterdenken überlassen. Wie mag sich eine solche Weltanschauung, die schon damals so gefestigt und radikal formuliert war, in der Zwischenzeit, in einem Jahrzehnt voller Krisen und gesellschaftlicher Polarisierung, wohl weiterentwickelt haben?
Und welche Form würde ein Festspiel zu Ehren des Dionysos in unserer heutigen digitalen Zeit wohl annehmen?